bleibe lieber hier stehen. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, wenn man sich so hinter dem Podium versteckt. Na? Deswegen stehe ich mal so ganz offen und frei hier. Ostern. Ich habe, als ich auf den Kalender geguckt habe, war ich echt überrascht, wie schnell Ostern da war. Weil seit ich nicht mehr zur Schule gehe oder an der Uni bin, hat man das gar nicht mehr so auf dem Schirm. So. Und deshalb freue ich mich trotzdem, dass wir heute hier sind, dass jetzt gerade auch diese Zeit im Jahr ist, um sich auch besonders mit Jesus zu befassen. In der Predigt heute, keine Überraschung, wird es um Jesus gehen? Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen. So. Ich möchte das so geschichtlich aufziehen und damit anfangen, dass wir im Prinzip alle ein Problem haben. Und unser Problem ist, unser Leben dreht sich immer um uns selbst. So. Kriege ich die Anerkennung, die ich will? Kriege ich immer das, was ich haben möchte? Und all diese Sachen. Unser Leben dreht sich meist um uns selbst. Und wenn Leute mich verletzen, dann natürlich tut das weh. Und niemand sieht mein Leid und es ist allzu schlimm und es ist so traurig. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal ist das Leben sehr hart. Das Leben ist manchmal ungerecht, das Leben ist manchmal schwerfällig und es ist problematisch und uns widerfahren viele unrechte Dinge in diesem Leben. Und Gott beobachtet das und er sieht das aus dem Himmel, dass es hier auf der Erde ein Problem gibt. Und ich habe versucht, in der Kindergeschichte das anzureißen. Die Bibel bezeichnet dieses Problem Sünde. Diesen Drang, dass sich alles um mich drehen muss, dass ich der Beste sein muss, dass ich vorne stehe und alles anleite, dass es um mich geht und wehe, jemand kränkt mich. Und das ist ein Problem. Weil wenn jeder so denkt, dann will sich irgendjemand durchsetzen und das passiert meistens auf Kosten von anderen. Und so stelle ich mir vor, wie Gott das aus dem Himmel sieht, dass unter seinen Kindern Streit herrscht, weil die Bibel uns sagt, dass Gott anders ist. In 1. Johannes 4, Vers 8 und in Vers 16 heißt es, dass Gott Liebe ist. Und ein Wesensmerkmal von Liebe ist, dass es mir um den anderen geht. Es geht für mich mehr um den anderen als um mich selbst. Es geht darum, dass ich eine dienende Haltung einnehme und keine herrschende Haltung. Aber das ist total unvertraut. Das kennen wir so gar nicht, weil alle Gedanken, mit denen wir groß werden, mit denen wir aufgezogen werden, sich immer um uns drehen. Und das macht es schwer, den Blick wegzuwenden von mir selbst auf jemanden anders. Auf einen Menschen, der vielleicht noch schlimmer dran ist als ich, dem es schlechter geht, dem ich etwas Gutes tun könnte. Und die Bibel beschreibt, dass es da diesen Mann gab. Er wurde angekündigt, schon im Alten Testament wurde von ihm geredet, dass er kommen würde, um für dieses Problem eine Lösung zu finden. Sein Name? Jesus. Jesus kam auf diese Welt, weil die Menschen verlernt haben, wer Gott überhaupt ist. Menschen haben das vergessen. Und das ist so üblich für uns, wir sind ziemlich vergesslich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns an Dinge erinnern. Dass wir uns an Menschen erinnern, die uns wichtig sind. Und das passiert auch manchmal, indem wir den Hörer nehmen und mal kurz anrufen und zeigen, hey, ich habe mich an dich erinnert, ich habe an dich gedacht. Und Gott schickt Jesus, damit Jesus uns zeigt, wie Gott eigentlich ist. Ich habe dafür eine Passage von vielen mir rausgesucht, die ich euch vorlesen möchte, aus dem Philipperbrief in Kapitel 2. In Philipper Kapitel 2 ist die Rede von Jesus, wo der Apostel Paulus deutlich macht, wie Jesus war. Philipper Kapitel 2 ab Vers 1. Steht bei mir. Gibt es nun bei euch Ermahnungen Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich all Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Paulus spricht zu der Gemeinde in Philippa und er macht ihnen eine Sache deutlich. Erinnert euch an Jesus und wie er war. Jesus hat nicht an seinem Status festgehalten, an seiner Macht festgehalten. Im Gegenteil, er hat diese Dinge abgelegt. Und ich glaube, dass dieses Ablegen uns oftmals schwerfällt, weil es da eine Sache in unserem Leben gibt, die wir Sünde nennen. Und Sünde sagt, ich will etwas haben. Und dann fangen wir an zu tauschen mit anderen Leuten. Und manchmal versuchen wir das ja bei Gott auch. Wir versuchen zu tauschen, Gott, ich versuche mich zu bessern. Und wenn ich mich bessere, dann passt das schon. Dann nicht, ja. Aber bei Gott funktioniert das so nicht. Jesus legt alles ab. Und das ist spannend, weil wenn wir die Bibel erforschen und studieren, wir sehen, dass Jesus von allen Geschöpfen im Himmel gepriesen und gelobt wird, von Gott erhoben wird und der diese Dinge abgelegt hat, um auf diese Erde zu kommen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Ist Gott jemand, der von oben herab wartet, bis er mit Blitzen auf Menschen einschlagen kann, die nicht machen, was richtig ist? So denken doch viele Menschen über Gott, dass er willkürlich darüber entscheidet, wer jetzt in den Himmel kommt und wer nicht, und dann hier einfach nur strafen will. Aber nein, Gott ist Liebe. Und als Jesus hier auf dieser Erde war, versuchte er das deutlich zu machen. Durch jedes Wort, durch jede Handlung, durch jedes Wunder, das er gewirkt hat, versuchte er den Menschen nahezubringen, dass Gott sie liebt. Und die Menschen können es nicht begreifen. Jesus kommt in Konflikte mit den Menschen, weil Jesus nicht so ist, wie sie ihn gerne hätten. Sie versuchen ihn zu pressen in ihre Vorstellungen und in ihre Annahmen, aber er lässt sich nicht irgendwo einordnen. Er bricht jeden Rahmen, jede Konvention. Er verkehrt mit Leuten, die abgeschieden sind, die als Abschaum der Gesellschaft gelten, weil er jeden Menschen liebt. Und spannenderweise lesen wir im Johannesevangelium, dass Jesus, als er kam, von den Seinen nicht angenommen wurde. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es dort. Und das ist eine Tragödie, weil wir manchmal am Willen Gottes vorbeileben. Und was ist jetzt der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass du, ich, ein gutes Leben führen. Dass wir in Qualität unseres Lebens zunehmen, dass wir schöne Beziehungen miteinander haben, dass es uns gut geht. Und dort, wo Sünde in unser Leben kommt, da zerreißen wir uns selbst. Wir machen uns kaputt, wir minimieren unsere Freude, indem wir unser Herz an Dinge klammern, die nicht gut für uns sind. Dinge, die uns dann letztendlich in den Abgrund reißen und wir klammern uns daran wie kleine Kinder. Und Gott uns einlädt und sagt, lass los. Und dieses Loslassen ist einfach schwer, weil wir nicht wissen, wie das geht. Und keiner von uns kann so wirklich loslassen, sei es von Sünde, von unseren eigenen Wünschen und Träumen. Loslassen gehört zu den schwierigsten Sachen, die es auf dieser Welt gibt. Für uns eigentlich unmöglich. Aber jetzt kommt Jesus. Und Jesus lässt los. Er lässt los von seinem Ruhm, von seiner Ehre, er lässt los von allen Ansprüchen, die er hat. Er erniedrigt sich und wird ein Mensch. Und dann ist er nicht nur ein Mensch, sondern so ein kleiner Junge, irgendwo im Dorf geboren, in irgendeinem Stall. Sein Vater, Tischler, ein Niemand. Aber durch sein Wesen, durch sein Wissen und seine Beziehung mit Gott hinterlässt er einen Eindruck, der über die Jahrtausende hinweg bestehen bleibt. Weil Jesus kam, um etwas für Menschen zu tun, das Menschen selbst nicht tun können. Nämlich loslassen. Loslassen von Sünde, loslassen von all den Dingen, die mich runterziehen und fertig machen. Loszulassen. Und dass das für Jesus nicht leicht war, finden wir auch in der Bibel. Es gibt eine Passage aus dem Matthäus-Evangelium in Kapitel 26. Da möchte ich ein paar Verse vorlesen. Da heißt es, da kommt Jesus mit ihnen, also ab Vers 36, Matthäus, Kapitel 26, ab Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus weiß, dass die Zeit seines Sterbens langsam kommt. Und im Garten Gethsemane passiert etwas Spannendes. Jesus ist tief betrübt bis zum Tod. Er formuliert es selbst, es graut ihm und er richtet seine Worte an den Vater und sagt, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber der Nachsatz ist noch viel wichtiger. Er sagt nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Seinen Willen hat er deutlich gemacht. Wenn es geht, Vater, wenn es geht, dann lass es vorbeigehen. Aber es ging nicht. Und er geht freiwillig weiter. Lässt sich gefangen nehmen. Er rügt sogar seinen Jünger, als er ihn versucht zu verteidigen und einem Soldaten das Ohr abschlägt. Und Jesus gibt ihm eine Rüge dafür und sagt, nein, tu das nicht. Er gibt sich seinem Schicksal hin. An einer anderen Stelle sagt Jesus, niemand kann mir mein Leben wegnehmen. Ich gebe es hin. Ich gebe es. Und Jesus ist in diesem Punkt so ganz anders als du und ich. Weil wir immer wieder diesen Impuls haben, Dinge festzuhalten, weil wir uns versprechen, dass sie uns Glück bringen, dass sie uns besser machen, dass sie unser Leben bereichern. Aber Jesus weiß, was unser Leben bereichert und das ist die Beziehung zu unserem Vater. Und weil er weiß, dass wir uns selber nicht helfen können, kommt er auf diese Erde. Er lebt ein Leben ohne Sünde. Nicht ein einziges Mal in seinem Leben hier auf der Erde hat er an sich selbst gedacht. An seinen eigenen Vorteil. Immer hat er es für die Menschen getan. Immer ist er selbstlos gewesen und das, vielleicht hast du diese Erfahrung auch gemacht, das ist schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass du und ich nicht freiwillig hier sind. Er weiß, dass wir keinen Einfluss darauf hatten, hier auf diese Erde zu kommen. Geboren zu werden war eine Entscheidung unserer Eltern. Aber genauso, wie wir nichts dafür tun können, dass wir hier auf dieser Erde sind, bietet Gott uns eine Lösung an. Und die Lösung lesen wir dann in den folgenden Versen und wir kennen sie aus der Geschichte, dass Jesus dort an diesem Kreuz hängt vor 2000 Jahren und stirbt. Und jetzt mag man meinen, okay, am Kreuz zu hängen ist unangenehm und schlimm, aber es gab Menschen, die sind grausamer gestorben. Die sind über Kopf gekreuzigt worden, was auch immer, Foltermethoden sind noch schlimmer gewesen. Was macht den Tod von Jesus jetzt so besonders? Für dich und für mich ist das Leben mit der Sünde das, womit wir vertraut sind. Sobald wir groß werden, sehen wir zum ersten Mal, dass wir belogen werden. Wir sehen zum ersten Mal, wie Steuern hinterzogen werden oder andere Dinge. Wir erleben Unrecht und all diese Dinge in unserem Leben und wir finden uns damit ab. Wir gewöhnen uns an das Leid und das Böse in dieser Welt und Gott sieht es aus dem Himmel betrachtet und denkt sich, ich will nicht, dass das zur Normalität wird. Und Jesus, so beschreibt es die Schrift, er ist sündlos. Er hat keinen Gefallen an Sünde, er hat nichts mit Sünde am Hut. Aber die Verheißung war, dass er die Schuld auf sich nimmt. Und es gibt Verse in der Schrift, wo dann beschrieben wird, dass er für uns zur Sünde gemacht wurde. Und so hängt Jesus am Kreuz. Und er spürt zum ersten Mal in seinem Leben, wie es ist, als hätte er gesündigt. Und er spürt plötzlich, was Sünde mit uns Menschen macht. Nämlich sie trennt uns von Gott. So als hätten wir das Gefühl, dass Gott gar nicht da ist und wenn wir ein Gebet sprechen, nicht weiterkommen bis als an die Decke. Und plötzlich spürt Jesus die Gegenwart Gottes nicht mehr. Weil Sünde diesen Effekt hat, der für dich und für mich absolute Normalität ist. Und er sagt, mir graut es. Ich bin tief betrübt bis zum Tod. Aber er geht diesen Schritt weiter. Er geht diesen Weg weiter, weil er genau weiß, dass du und ich diesen Weg nicht gehen können. Und er geht ihn für dich und für mich. Er lässt los von seinem Ego und alles, was die Sünde an ihm haben will, aber er gibt der Sünde keinen Raum in seinem Leben. Und dann stirbt er. Und die Soldaten können es nicht fassen, stechen ihm noch mit dem Speer in die Seite, um zu prüfen, ob er nicht vielleicht doch simuliert. Aber nein, Jesus ist wirklich gestorben. Und das schon nach ein paar Stunden. Ich glaube, es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass sein Herz gebrochen ist an der Sünde. Hat er physische Qualen gelitten, bestimmt. Aber ich glaube, es geht darüber noch eine ganz andere Dimension von Sünde und Leid, die Jesus für uns aufnahm. Und so hängt er dort am Kreuz und stirbt. Und in dem Moment beschreibt die Bibel, dass Dinge passieren. Der Vorhang im Allerheiligsten, im Tempel zerreißt. Erdbeben, Donner und Blitze überall. So dass selbst die Männer, die ihn gekreuzigt haben, merken, was ist hier los? Und auch für die Jünger, die beobachten, dass ihr Lehrer und Meister, in den sie ihre Hoffnung gelegt haben, dass er Israel erretten würde, wieder groß machen würde zu einem großen Staat. Aber Jesus hatte andere Pläne. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er tot. Wie werden die Leute über uns denken? Wir sind ihm 3,5 Jahre gefolgt. Wir haben unsere gesamte Existenz an Jesus gebunden. Was passiert jetzt? Ich möchte einen Vers lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 2 und dort Vers 24. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 24. Es ist eine Predigt, die Petrus hält zu Pfingsten. Und er sagt über Jesus, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Jesus ist auferstanden, weil der Tod ihn nicht festhalten konnte. Und der Tod konnte ihn nicht festhalten, weil er anders war als du und ich, weil er sich mit der Sünde nicht angefreundet hat, weil er Sünde nicht toleriert hat, weil er Sünde gehasst hat und kam, um uns davon zu befreien. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und die Geschichte beschreibt in epischen Worten und Sätzen, was passiert ist, nachdem Jesus auferweckt wurde. Nachdem er seinen Jüngern erschienen war und vielen weiteren Menschen, die ihm begegnet sind. Im Lukas-Evangelium am Ende, wo er den Emmaus-Jüngern begegnet und sie in der Schrift unterweist. Und plötzlich ergibt alles Sinn. Was in der Bibel über Jesus vorhergesagt wurde und in sich in ihm erfüllt hat. Und das Puzzleteil fügt sich. Und das setzt Kräfte frei. Weil Jesus den Tod überwunden hat, weil er wieder auferstanden ist, nach seinem Opfer am Kreuz. Was hat das mit den Jüngern gemacht, die vorher noch so zerrissen waren, gelitten haben, dann ihren Herrn und Meister wiederzusehen und zu wissen, dass er die Wahrheit gesagt hat? So wie er es in Johannes 14, Vers 29 sagt: Dies habe ich euch nun gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Gott, Jesus, er hat es angekündigt. Ich werde sterben, ich werde wieder auferstehen. Und dann geht's richtig los. Aber das, was wir lernen mussten, war, wie ist Gott eigentlich? Gott ist ein liebender Gott, der auf diese Welt kam, um Menschen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können, weil die Sünde sie so sehr gebunden hat. Und er weiß, dass Dinge kaputt gehen, wenn wir sie auseinanderreißen. Aber das ist nicht schlimm für ihn. Er weiß, dass wir alle zerbrochene Herzen haben. Und er will uns in die Arme nehmen, er will uns heil machen. Er will das Ebenbild Gottes, das er in dich und in mich hineingelegt hat, wiederherstellen. Und da gibt es diese Menschen, die dich so sehr verletzt haben, dass du denkst, ich habe keine Möglichkeit mehr, wieder gesund zu werden. Und Gott sagt, nein, es gibt eine Chance. Aber die Dinge, die wir lernen können von Jesus, sind, dass er ein demütiger Gott ist, der sich nicht über andere erhebt, obwohl er es könnte, obwohl er das Anrecht dazu hat, er es aber nicht tut, weil wir seine Freunde sind. Und er uns als solche sieht, obwohl du und ich kein Anrecht darauf haben. Das Problem, das wir am Anfang beschrieben haben, ist gelöst. Die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, die Tore sind weit offen und die Einladung Jesu geht an alle Menschen, sich helfen zu lassen. Weil es da diesen einen Menschen gab, hinter dem wir uns verstecken dürfen, nämlich Jesus Christus, der, als es darauf ankam, die richtige Entscheidung getroffen hat. Und die richtige Entscheidung war, Gott zu vertrauen. Eine Entscheidung, die damals im 1. Buch Mose, Kapitel 3, von Adam und Eva falsch getroffen wurde, als sie Gott nicht vertraut haben. Und so stehen wir hier 2000 Jahre später. Und wir reden immer noch über diesen Jesus. Weil es so viele Dinge gibt, die wir in unserem alltäglichen Leben von ihm lernen können. Und das fällt uns so schwer. Aber das ist nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Augen auf ihn fixieren, dass wir auf ihn schauen. Und dass wir jeden Tag neu diese Entscheidung treffen, von ihm zu lernen. Weil er uns ermutigt, weil er uns den Rücken stärkt, weil er uns gerufen hat. Wir sind seine Kinder, wenn wir es wollen. Und so feiern wir Ostern. Wir feiern Ostern, weil der Herr Jesus Christus auferstanden ist. Und er eine Verheißung an uns gerichtet hat. Ich komme wieder. Er kommt wieder. Und dann werden wir, und so hoffe ich, dass wir diese Lektion in unserem Leben lernen und erleben, wie Christus uns frei macht. Von den Dingen, die uns festhalten, die uns runterziehen und die uns kaputt machen. Damit, wenn er in den Wolken des Himmels wiederkommt, wir ihn erkennen, wir mit ihm vertraut sind und uns danach sehnen. Amen.